Teil 11 von der Tee der drei alten Damen von Friedrich Glauser, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Abschnitt 5. In der Gegend der Palanterie, jenes Sumpfes, der den Genfern im Winter als Schlittschuhlaufplatz dient, aber noch weiter gegen die französische Grenze zu, steht eine einsame Bank am See. Man kann sie auf zwei Wegen erreichen. Der eine führt von der Tramhaltestelle über die Felder, der andere hält sich an das Seeufer und kommt vom Port Noir. Es war tiefer Nachmittag, als zwei Herren, jeder von einer anderen Seite kommend, sich an der Bank trafen. Sie lächelten, als sie sich sahen, zogen beide die Uhren, nickten. Der eine, von unbestimmbarem Alter und neutralen Gesichtszügen, trug trotz der Hitze einen steifen, runden Hut, eine Melone, und war in dunkles Blau gekleidet. Der andere trug einen grauen Flanellanzug, weißes, offenes Sportshemd. Die Sonne hatte den See in eine glatt polierte Silberplatte verwandelt. Sein Anblick schmerzte. »Colonel«, sagte Oki, »verzeihen Sie meinen Anruf, aber es war wichtig.« »Es war ganz richtig, Simp«, sagte der Kammerdiener Charles. »Wenn ich alter Esel Fehler mache, so muss ich sie auch ausbaden. Ich werde es mir nie verzeihen, dass ich meinen Alten an dem Morgen hab entwischen lassen. Kannst du dir vorstellen, wie erstaunt ich war, als ich um 8 Uhr ihm sein Frühstück bringen wollte und kein Mensch da war?« »Doch, Colonel«, sagte Oki, »das kann ich mir lebhaft vorstellen. Mach keine Witze, sonst zieht sich der Alte nie ohne mich an. Aber ich sage, die dümmsten Leute werden raffiniert, sobald sie alt werden. Sie verlegen sich dann aufs Intrigieren, weil ihnen die Liebe nichts mehr zu sagen hat. Schon dort unten«, Charles winkte in die Ferne, »hat er mich übers Ohr gehauen mit seiner plötzlichen Landesverweserschaft. Nur gut, dass man mir in London keinen Strick daraus gedreht hat.« »Ach, die wissen dort auch, dass es nicht immer einfach ist, alles zu erfahren. Aber sagen Sie, Colonel, wie ist die Vertreibung des Maharaja vor sich gegangen?« »Offen gestanden, Simp, ich bin selbst nicht ganz nachgekommen. Das Ganze hat mit einer Spekulation zu tun. Unser Alter hat sich mit der Standard Oil zu tief eingelassen und dann ist Petroleum entdeckt worden dort unten in Yamnaga. Und der Fürst war noch ein ganz junger Mensch, ein anständiger Kerl, der war gegen die amerikanischen Interessen. Und diese wurden vertreten von einem Missionar, der aussah, als käme er direkt aus dem Regen von morgen. Der alte Eric Bose war Delegierter Berater oder beratender Delegierter vom indischen Vizekönig bei dem Maharaja. Es war ja schon eigentlich Hochverrat, dass Bose sich mit der Standard Oil eingelassen hat. Aber ich bin zu spät gekommen. Als ich hinkam, war schon alles im Gleiten. Der alte Bose hat zusammen mit dem amerikanischen Missionar das Volk gegen den jungen Fürsten aufgeputscht. Und der Fürst in seiner Anständigkeit hat abgedankt.« Schweigen, langes Schweigen. »Er hat abgedankt, der Maharaja Yamnaga, weil er zu anständig war«, wiederholte Charles. Seine Stimme war traurig. »War ein Gentleman, der junge Fürst. Sah aus wie Krishnamurti, der Heiland der Theosophen. Ja. Und Sie wissen nicht, Colonel, wo der junge Fürst steckt?« »Steckt?« wiederholte Charles gereizt. »Sprechen Sie anständig, junger Mann. Seine Majestät residiert irgendwo. Ich vermag nicht, den Ort näher zu bezeichnen. Aber sie steckt nirgends.« Oki unterdrückte sein freches Bubenlächeln. Man durfte dem Colonel nicht zu nahe treten. »Aber, was ich Sie noch fragen wollte, wie kommt der alte Bose zu der Witwe Pochon? Die zwei haben doch nichts gemein.« »Der Sohn, Simp, der Sohn der Witwe.« Beschwörend hob Charles die flachen Hände. »Vergiss den Sohn nicht, ich bitte dich. Der Kerl ist unheimlich. Er sieht aus, ja, wie sieht er aus? Wie seine Mutter, wenn sie eine Entfettungskur gemacht hätte. Kannst du dir das vorstellen? Die Haut ist ihm zu weit, überall Falten und Runzeln, und doch ist er jung, sehr jung. Übrigens, seine Mutter ist eine Hexe«, sagte Charles ganz ernst. Der Ernst dieser Behauptung hätte bei einem Agenten des IS eigentlich komisch wirken müssen, aber auch Oki blieb ernst. Wenn er aus Irland stammte, so stammte Deal Donnell aus Schottland, und das hielt sich, was Aberglauben betrifft, die Waage. »Aber«, rief Oki plötzlich, »warum, Gott verdamm Ihre Seele«, Charles stieß ein begütigendes »Psch« aus, »warum hat man dann Crawley umgebracht?« »Das zu entdecken, dazu bist du da, Simp. Und bitte fluche nicht mehr. Ich bin ein alter Militär, aber ich liebe das Fluchen nicht. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass Crawley am Abend des 23. Juni mit meinem Alten einen großen Krach gehabt hat. Ich habe nichts davon gewusst. Ich habe dir ja gesagt, ich war gar nicht da. Der Etagenkellner hat es mir gestern erzählt, ein wenig spät. Aber sie haben gegeneinander getobt wie zwei Stiere, so sagte mein Gewehrsmann. Und dann kam Crawley mit einer Mappe unter dem Arm aus dem Zimmer gelaufen, sprang die Treppe hinunter ohne Hut und war fort. Um 10 Uhr ist dann der alte Bose ebenfalls ausgegangen.« Oki blieb stumm und seine Nase wackelte. »Hä?« stieß er dann so laut hervor wie Pilwi am Morgen. »Ein unerträglicher Kerl, dieser Crawley. Zuerst hat er mit dem Professor Krach, eine Woche vor seinem Tode, dann mit seinem Vorgesetzten, und um allem die Krone aufzusetzen, erlaubt er sich auch noch auf mysteriöse Art ums Leben zu kommen. Und ich, ausgerechnet ich, soll nun seinen Tod rächen. Schauderbar.« Er schüttelte sich. »Ruhig, mein Junge«, sagte Charles. »Alles wird sich aufklären. Du kriegst Beförderung und ich gehe in Pension. Bin schon zu alt. Hab ein Landhaus, von dem erzähle ich immer dem Etagenkellner. Dorthin will ich ziehen. Und dann will ich versuchen, einen ganz dunkelblauen Rittersporn zu züchten. Fast schwarz muss er werden, so wie mein Anzug. Kannst du dir vorstellen? So eine lange, lange Blütenrispe, ganz dunkel. Und viele dieser Blüten in einem Rasen, in einem englischen Rasen, versteht sich. Denn hier wissen die Leute ja gar nicht, was ein Rasen ist.« Er blickte träumerisch über den See, der dunkel geworden war, denn die Sonne war schon tief. »Wie jetzt der See ist, so muss sie werden. Mit einem kleinen Schuss Purpur, und heißen wird sie Delphinium hybridum Kernel. Oder soll ich ihr deinen Namen geben, mein Junge?« Die Stimme war ein wenig ängstlich. »Nein, Kernel, der andere ist viel schöner. Nicht wahr? Man denkt dann an einige ganz hübsche Stunden. Nun, gute Nacht, mein Junge. Mach's gut.« »Gute Nacht, Colonel.« Die Bank war leer. Ein Wind, der von den Voirons kam, bemühte sich, das Loch zu füllen, das der heiße Spiegel des Sees in die Luft gebrannt hatte. Ende von Teil 11. Gelesen von Hokuspokus.